Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Henrik.
Und ich bin Carmen. Und heute wird es richtig praktisch. Wir bauen zusammen eine Labhelle-Bade.
Genau, und zwar eine, die sicher ist und dabei noch richtig beeindruckend aussieht.
Das ist nämlich der entscheidende Punkt bei Labwaffen. Man will ja einerseits diese Immersion haben, dieses komplette Eintauchen in die Spielwelt. Wenn du als Gardist einer Burg stehst und eine Stangenwaffe in der Hand hältst, dann soll sich das auch echt anfühlen. Aber gleichzeitig darf natürlich niemand verletzt werden.
Das klingt erstmal wie ein Widerspruch. Realistisch und sicher, geht das zusammen?
Absolut. Eine gut gebaute Labwaffe kann tatsächlich beides. Sie sieht authentisch aus, fühlt sich wertig an in der Hand, aber das Material, das ist der Trick dabei.
Schaumstoff statt Stahl.
Richtig, aber eben nicht irgendwie lieblos zusammengeklebt. Wenn du auf einem Con mit so einer wackeligen Poolnudelkonstruktion rumläufst, dann ist die Immersion sofort weg. Du stehst da in deiner aufwendigen Gewandung, hast vielleicht Stunden ins Make-up gesteckt und dann hältst du, ein Kinderspielzeug in der Hand. Das zerstört den ganzen Zauber.
Da kippt die Atmosphäre schnell.
Total. Und das Gegenteil ist genauso problematisch. Eine Waffe, die zwar toll aussieht, aber bei jedem Treffer blaue Flecken hinterlässt,
die fliegt sofort von der Spielleitung.
Zu Recht. Deswegen geht's heute darum, beides unter einen Hut zu bringen. Und die Hellebarde ist da ein perfektes Projektbeispiel.
Die Hellebarde war historisch gesehen eine der vielseitigsten Stangenwaffen überhaupt. Sie kombiniert quasi Axt, Speer und Haken in einer einzigen Waffe. Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit war sie besonders effektiv gegen gepanzerte Gegner. Du konntest damit hauen, stechen, sogar Reiter vom Pferd ziehen.
Das Multitool des Mittelalters sozusagen.
Könnte man so nennen. Und im Lab macht sie optisch ordentlich was her. Wenn du mit so einer Waffe über den Konplatz gehst, dreht sich garantiert jeder um.
Das stimmt. Meine erste selbstgebaute Waffe war ehrlich gesagt eine mittlere Katastrophe. Ein Schwert, das aussah wie ein trauriges Baguette mit Griff.
Baguette-Schwert, das merke ich mir.
Die Proportionen waren komplett daneben. Die Bemalung nach dem ersten Regen abgeblättert. Aber genau deshalb weiß ich heute, worauf es wirklich ankommt. Der Unterschied zwischen einer Bastelei und einer richtigen Labwaffe liegt in der Planung und im Detail.
Und bei der Hellebarde kommt noch dazu, dass die Längenverhältnisse
super wichtig sind. Zu kurzer Schaft und das Ding wirkt wie ein Spielzeugball. Zu lang und du triffst auf dem Spielfeld nur noch deine eigenen Mitstreiter.
Und genau deshalb gehen wir heute Schritt für Schritt durch, wie man es richtig macht. Von der Designplanung bis zum fertigen Produkt.
Wir sprechen über Materialauswahl, Sicherheitsaspekte, den eigentlichen Zusammenbau.
Und am Ende auch über die Bemalung, damit das Ding nach echtem, verwittertem Stahl aussieht und nicht nach Bastelprojekt aus dem Hobbykeller.
Sicherheit, Optik, Haltbarkeit. Die drei Säulen einer guten Labwaffe.
Wenn eine davon fehlt, funktioniert das Gesamtpaket nicht.
Und das Schöne ist, mit den richtigen Techniken und etwas Geduld kriegt man alle drei hin. Ist wirklich kein Hexenwerk, das kann jeder lernen.
Also, macht es euch gemütlich.
Und los geht's mit unserer Hellebarde.
Also, schauen wir uns mal genauer an, was die Hellebarde eigentlich so besonders macht. Historisch gesehen war das eine ziemlich effektive und vielseitige Stangenwaffe und das aus gutem Grund.
Du meinst wegen der Kombination verschiedener Funktionen?
Exakt. Die Hellebarde vereint quasi drei Waffen in einer. Du hast vorne eine Stoßklinge wie bei einem Speer, an der Seite ein Beil für wuchtige Hiebe und auf der Rückseite oft einen Haken oder Dorn. Die Schweizer haben damit im Spätmittelalter ganze Ritterheere in die Knie gezwungen.
Gegen schwer gepanzerte Reiter?
Die waren sogar das Hauptziel. Mit dem Haken konntest du Reiter regelrecht vom Pferd ziehen. Und der Schlagdorn auf der Rückseite, der war richtig panzerbrechend ausgelegt. Durch die Hebelwirkung der langen Stange konnte er Helme beschädigen oder an Schwachstellen durchdringen. Die Schweizer Infanterie hat mit ihren Spieß- und Halbardenformationen um 1476 herum ihre größten Erfolge gegen burgundische Ritterheere erzielt.
Das erklärt auch, warum das Ding im Lab so beliebt ist. Du hast diese imposante Silhouette, die Reichweite
und die Vielseitigkeit im Spiel. Schlagen, parieren und je nach Regelwerk auch stechen. Das macht sie spielerisch interessant.
Und optisch macht sie einfach ordentlich was her auf dem Con. Wenn du da als Gardist stehst mit so einer Stangenwaffe, das hat Präsenz.
Absolut. Aber kommen wir zum praktischen Teil. Für unsere Lab-Version brauchen wir natürlich ganz andere Materialien als Stahl und Eschenholz.
Der Kern unserer Hellebarde ist ein GFK- oder CFK-Rundstab. Das dient als Schaft und gibt der ganzen Konstruktion Stabilität. GFK ist leicht, stabil genug für den Labeinsatz und, ganz wichtig, bruchsicherer als PVC. An beide Enden kommen Kernstabkappen.
Und für die eigentlichen Klingen, also Beil und Hellebarde, brauchen wir als Schaft Klingen, also Beil, Spitze und
Schaumstoff. Geschlossenzelliger Schaumstoff ist hier der Standard. Der ist fest genug, dass er die Form hält, aber weich genug, dass niemand verletzt wird. Es gibt verschiedene Dichten, je nachdem, wie robust die Waffe werden soll.
Worauf achtest du bei der Auswahl?
Die Dichte ist entscheidend. Zu weich und das Ding verformt sich beim ersten Treffer dauerhaft. Zu hart und die Sicherheit leidet. Für eine Hellebarde empfehle ich mittlere Dichte für die Hauptform und dann eine weichere Schicht außen als Polsterung. Quasi zweischichtig aufgebaut.
Das klingt nach mehr Aufwand als ein einfaches Schwert.
Ist es auch. Stangenwaffen sind komplexer. Aber dafür hast du am Ende ein richtiges Statement-Piece. Und der dritte wichtige Bestandteil ist der Klebstoff. Der muss stark genug sein, dass die Verbindungen auch bei intensivem Einsatz halten.
Kontaktkleber?
Oder spezieller Schaumstoffkleber. Wichtig ist, dass er flexibel bleibt und nicht spröde wird. Sonst lösen sich nach ein paar Cons die Klingen vom Schaft.
Jetzt zum Thema Sicherheit. Klingt vielleicht offensichtlich, aber es ist wirklich der kritischste Punkt beim Bau.
Keine scharfen Kanten, keine harten Materialien an den Kontaktstellen. Der Kernstab darf nirgendwo direkt frei liegen, wo es jemanden treffen könnte. Auch die Enden müssen gepolstert sein und unbedingt Kernstabkappen drauf, damit der Kern nicht durchstoßen kann.
Historische Hellebarden hatten oft einen Schlagdorn, der Rüstungen beschädigen konnte. Bei uns muss
alles so gestaltet sein, dass es maximal einen dumpfen Aufprall gibt. Die Spitze, das Beil, eventuelle Haken, alles dick gepolstert und abgerundet.
Das ist der fundamentale Unterschied zur historischen Waffe. Die war darauf ausgelegt, maximalen Schaden anzurichten. Unsere ist darauf ausgelegt, Schaden komplett zu vermeiden.
Oh, das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Wir nehmen das Design einer Waffe, die Rüstungen durchschlagen sollte, und bauen sie so um, dass sie niemandem wehtut, aber trotzdem so aussieht.
Form ohne Funktion sozusagen, zumindest ohne die ursprüngliche Funktion.
Und das ist die eigentliche Kunst beim Labwaffenbau. Die Balance zwischen authentischer Optik und absoluter Sicherheit. Bei einer Hellebarde besonders anspruchsvoll, wegen der vielen Komponenten.
Deswegen ist die Planungsphase so wichtig. Bevor du anfängst zu schneiden und zu kleben, solltest du genau wissen, wie das Endprodukt aussehen soll, mit allen Maßen und Proportionen.
So, jetzt wird's praktisch. Der allererste Schritt, und den überspringen viele Anfänger, ist die Planung. Bevor du überhaupt zum Cutter greifst, solltest du eine Skizze machen.
Eine richtige Zeichnung?
Muss kein Kunstwerk sein. Aber du brauchst einen Plan mit allen Maßen. Wie lang wird der Schaft? Wie groß der Klingenkopf? wie sind die Proportionen zwischen Beil, Spitze und Haken?
Historische Hellebarden hatten ja sehr unterschiedliche Proportionen, je nach Region und Einsatzzweck. Grob gesagt gab es regionale Typen, wie die bekannte Sempacher Hellebarde, plus die Unterscheidung zwischen massiver Helmbarte als Kriegswaffe und leichterer Hellebarde als Ordonnanzwaffe. Die Vielfalt war riesig, also am besten eine konkrete historische Vorlage suchen.
Und genau das kannst du für dein Design nutzen. Überleg dir, was zu deinem Charakter passt. Ein Gardist der Stadtwache braucht vielleicht eine schlankere, elegante Variante. Ein Söldner eher was Brachiales.
Das ist ein guter Punkt. Die Waffe erzählt auch eine Geschichte.
Wenn du dein Design hast, geht's ans Zuschneiden. Den GFK-Stab auf die richtige Länge sägen, Schaumstoffblöcke grob vorschneiden, die einzelnen Klingenteile ausschneiden, Beil, Stoßklinge, eventuell der Haken.
Das klingt nach viel Schnippelarbeit.
Ist es auch. Und hier kommt's auf Präzision an. Wenn die Teile nicht genau zusammenpassen, kriegst du später Probleme beim Kleben. Lieber zweimal messen als einmal falsch schneiden.
Wobei Schaumstoff ja relativ nachgiebig ist. Ein bisschen kann man korrigieren, oder?
Kleine Abweichungen ja. Aber wenn das Beil schief am Schaft sitzt, sieht die ganze Waffe danach aus. Und das nervt dann jedes Mal, wenn du sie in die Hand nimmst.
Das klingt nach Erfahrung.
Leider. Okay, Teile sind geschnitten, jetzt kommt der Zusammenbau. Und hier machen die meisten den größten Fehler.
Welchen?
Ungeduld beim Kleben. Der Klebstoff muss wirklich komplett durchgetrocknet sein, bevor du weiterarbeitest. Das können je nach Produkt mehrere Stunden sein, manchmal über Nacht.
Und wenn man zu früh...
Dann löst sich später im Einsatz alles wieder. Ich habe schon Waffen gesehen, wo nach dem ersten Con die Klingen am Schaft gewackelt haben. Das willst du nicht.
Also wirklich die volle Trockenzeit einhalten.
Unbedingt. Und den Klebstoff richtig auftragen. Nicht zu wenig, aber auch nicht in Pfützen. Eine gleichmäßige Schicht auf beide Kontaktflächen kurz antrocknen lassen, dann zusammenpressen.
Kontaktkleberprinzip.
Genau dieses Prinzip. Die Flexibilität ist entscheidend, damit die Waffe im Eifer des Gefechts auch mal eine Biegung aushält, ohne dass die Klebestellen brechen.
Gut, die Struktur steht. Jetzt kommt der Teil, auf den sich wahrscheinlich viele am meisten freuen.
Das Bemalen. Und hier, also eigentlich sollte ich sagen, erst grundieren, dann bemalen. Die Reihenfolge ist wichtig.
Grundierung auf Schaumstoff?
Eine flexible Beschichtung versiegelt die Oberfläche und sorgt dafür, dass die Farbe später hält. Ohne sowas zieht der Schaumstoff alles auf und das Ergebnis wird fleckig.
Welche Farben nimmst du dann für den Metalleffekt?
Wichtig. Erst eine flexible Beschichtung wie Latex oder Plastidip drauf, dann mit flexiblen Farben arbeiten. Reine Acrylfarben werden spröde. Für Stahloptik starte ich mit schwarzer oder dunkelgrauer Basis. Mehrere dünne Schichten, am Schluss flexibler Klarlack.
Und wie wird das dann metallisch?
Da kommt die Drybrushing-Technik ins Spiel. Du nimmst einen flachen Pinsel, tauchst ihn in silberne oder hellgraue Farbe und wischst dann fast die gesamte Farbe auf einem Tuch ab.
Fast alles?
Fast alles. Dann streichst du mit dem fast trockenen Pinsel über die Oberfläche. Die minimale Restfarbe bleibt nur auf den erhabenen Stellen hängen, auf den Kanten, den Erhebungen. Das erzeugt automatisch diesen metallischen Highlight-Effekt.
Das klingt elegant.
Ist es auch, wenn man es richtig macht. Der häufigste Anfängerfehler ist zu viel Farbe im Pinsel. Dann wird's klumpig statt fein abgestuft. Lieber drei dünne Durchgänge als einmal zu dick.
Und die Holzoptik für den Schaft?
Ähnliches Prinzip. Braune Basis, dann mit einem helleren Braun oder Ocker die Maserung andeuten. Dafür eignen sich auch spezielle Techniken. Mit einem Schwamm tupfen oder mit einem feinen Pinsel Linien ziehen.
Verschiedene Pinselgrößen hatte der Blogpost ja erwähnt.
Für die feinen Details unverzichtbar. Gravuren, Verzierungen, kleine Akzente, da brauchst du wirklich kleine Pinsel. Und dann am Ende alles gut trocknen lassen, bevor du die Waffe anfasst. Sonst hast du Fingerabdrücke in der frischen Farbe.
Das wäre ärgerlich nach der ganzen Arbeit.
Sehr. Also, Geduld beim Trocknen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Prozess. Aber wenn du das beherzigst, hast du am Ende eine Hellebarde, die wirklich beeindruckt.
Jetzt wird's kreativ. Die Hellebarde ist fertig gebaut und grundiert. Aber welches Design soll es werden? Da gibt's grundsätzlich zwei Richtungen. Historisch orientiert oder Fantasy.
Und beides hat seinen Reiz. Fangen wir mal mit der historischen Seite an. Da gibt's ja je nach Region deutliche Unterschiede.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Absolut. Schweizer Hellebarden zum Beispiel hatten typischerweise ein breites Axtblatt und eine verlängerte Stoßklinge. Der Rückenhaken diente zum Durchschlagen von Rüstungsplatten. Die berühmten Sempacher Halbarten aus der Zeit um 1386 sind da gute Beispiele. Einige findet man heute noch in Bern, Zürich oder Solothurn.
Und deutsche Varianten?
Die waren tendenziell kantiger, würde ich sagen. Robuster im Gesamteindruck, sehr funktional gehalten. Die wurden dezentral gefertigt. Frühe Spuren findet man im Elsass, Straßburg um 1260 und natürlich in der Schweiz.
Italienische Hellebarden dagegen, wenn man sich an der Mailänder Rüstungstradition orientiert, wirken eleganter. Schlankere Linien, mehr Finesse im Detail.
Für ein Lab-Design kannst du diese Stile als Ausgangspunkt nehmen und
dann entscheiden, wie weit du dich davon entfernen willst. Wenn dein Charakter ein Schweizer Söldner ist, nimmst du das breite Blatt als Vorlage. Aber wenn du einen Fantasy-Gardisten aus einem fiktiven Königreich spielst, bist du völlig frei.
Das ist der Reiz am Lab. Du hast die historische Basis als Inspiration, aber keine Verpflichtung zur Authentizität.
Genau. Und das öffnet interessante Möglichkeiten. Nimm als Beispiel einen Nekromantencharakter. Der würde keine klassische Hellebarde tragen, sondern vielleicht eine mit Knochenoptik, dunklen Farben, vielleicht geschwungenen Klingen, die an Sicheln erinnern.
Wie weit kann Fantasy gehen, ohne dass die Waffe unpraktisch wird?
Das ist die entscheidende Frage. Die Grundform muss funktional bleiben. Du musst die Waffe trotzdem halten, schwingen, im Kampf einsetzen können. Aber innerhalb dieser Grenzen kannst du viel experimentieren.
Also Verzierungen ja, aber nicht, wenn sie die Balance ruinieren.
Richtig. Ein riesiger Drachenkopf am Klingenende sieht vielleicht cool aus, aber wenn er die Waffe kopflastig macht, nervt das im Einsatz. Lieber schlankere Ornamente, die das Gewicht nicht verändern.
Was ist mit ungewöhnlichen Farbgebungen? Historisch war Stahl halt Stahlfarben.
Da wird's im Fantasy-Bereich spannend. Blaues Dämonenstahl, grüner Gifteffekt, schwarze Obsidian-Optik. Alles möglich. Solange die Bemalung gut gemacht ist, wirkt das überzeugend.
Und dann gibt's noch die Möglichkeit mit Lichtern.
LED-Integration. Für magische Waffen oder Nachtkons. Ein dezentes Glühen in den Runen oder an der Klinge. Das ist aufwendiger. Du musst alles weich polstern, keine harten Teile an den Kontaktflächen und vorher checken, ob die Con-Regeln das überhaupt erlauben. Aber der Effekt ist unglaublich.
Das verändert den Charakter der Waffe komplett.
Oh ja. Stell dir vor, du stehst nachts am Lagerfeuer, ziehst deine Hellebarde und die Klinge leuchtet schwach blau. Das ist Immersion auf einem anderen Level.
Was mir wichtig scheint, egal ob historisch oder Fantasy, ist die Verbindung zum Charakter. Wie wir vorhin schon angedeutet haben, die Waffe erzählt eine Geschichte.
Absolut. Hat dein Charakter sie selbst geschmiedet? Ist sie ein Erbstück? Eine Kriegstrophäe? Das beeinflusst das Design. Eine geerbte Waffe hat vielleicht absichtliche Gebrauchsspuren, kleine Macken, die Geschichte zeigen.
Eine erbeutete Waffe könnte Elemente einer fremden Kultur haben, vielleicht orientalische Muster auf einer sonst europäischen Form.
Und das ist die eigentliche kreative Freiheit beim Selbstbau. Du kaufst keine fertige Waffe von der Stange, sondern erschaffst genau das Stück, das zu deiner Geschichte passt.
Nutzt Referenzbilder für historische Designs. Museumssammlungen sind online zugänglich. Und für Fantasy, schaut in Konzeptkunst von Spielen oder Filmen.
Aber am Ende ist es deine Vision. Nimm dir Zeit, verschiedene Entwürfe zu skizzieren, bevor du anfängst zu bauen. Dann wird die Hellebarde wirklich einzigartig. So, deine Hellebarde ist fertig. Aber damit sie auch lange hält, braucht sie regelmäßige Pflege. Nach jedem Con solltest du sie gründlich reinigen.
Was heißt gründlich bei Schaumstoff?
Ein weiches Tuch, lauwarmes Wasser und eventuell ein mildes Reinigungsmittel. Damit gehst du über alle Oberflächen und entfernst Schweiß, Staub, Grasflecken, was sich halt so ansammelt beim Spielen.
Keine aggressiven Chemikalien, nehme ich an.
Auf keinen Fall. Die können den Schaumstoff angreifen oder die Farbe beschädigen. Spülmittel in geringer Dosierung ist okay, aber nichts mit Lösungsmitteln oder scharfen Inhaltsstoffen.
Das ist übrigens ein Aspekt, der auch historisch relevant war. Echte Waffen brauchten genauso Pflege. Klingen mussten geölt werden, Schäfte kontrolliert, Lederwicklungen erneuert.
Der Unterschied ist nur, dass wir uns keine Sorgen um Rost machen müssen. Dafür haben wir andere Feinde.
Welche zum Beispiel?
UV-Strahlung ist der größte. Direkte Sonneneinstrahlung lässt die Farben ausbleichen und macht den Schaumstoff mit der Zeit spröde. Deswegen Lagerung immer trocken, kühl und nicht im Fenster oder im Auto liegen lassen.
Also nicht die Hellebarde dekorativ ins Sonnenfenster stellen.
Genau das. Ich habe mal ein Schwert gesehen, das ein Jahr lang im Wohnzimmerfenster lag. Die eine Seite war komplett ausgeblichen, die andere noch farbig. Sah aus wie ein seltsamer Farbverlauf.
Nicht ganz der gewünschte Effekt.
Eben. Und Feuchtigkeit ist auch kritisch. In feuchten Kellern kann sich Schimmel bilden oder der Kleber löst sich. Am besten hängend oder liegend in einem trockenen Raum aufbewahren.
Wenn dann doch mal was kaputt?
Und das passiert, das ist normal bei regelmäßigem Einsatz, dann ist schnelles Handeln gefragt. Kleine Risse oder abgelöste Stellen kannst du mit dem gleichen Klebstoff reparieren, den du beim Bau verwendet hast.
Vollständig trocknen lassen vor dem nächsten Einsatz.
Unbedingt. Und bei einer Stangenwaffe wie der Hellebarde gibt's typische Verschleißstellen. Die Verbindung zwischen Kopf und Schaft, die Kanten des Beils, die Spitze. Da lohnt es sich, regelmäßig drauf zu schauen.
Und bei größeren Schäden?
Dann musst du eventuell Teile komplett austauschen. Deswegen ist es sinnvoll, Ersatzmaterialien vorrätig zu haben. Ein Stück Schaumstoff, Klebstoff, die passenden Farben. Dann kannst du auch auf einem Con schnell reagieren, wenn was passiert.
Das bringt uns eigentlich zum Abschluss. Wir haben jetzt den kompletten Weg durchgesprochen. Von der ersten Skizze bis zur fertigen, gepflegten Hellebarde.
Und das Wichtigste ist, trau dich einfach. Die erste selbstgebaute Waffe wird vielleicht nicht perfekt.
Aber sie wird deine sein.
Genau. Mit jedem Projekt lernst du dazu. Und das Schöne an der Szene ist, dass Leute ihre Erfahrungen teilen. Zeig deine Kreationen, hol dir Feedback, lass dich inspirieren.
Das ist ja eigentlich der Kern vom Ganzen. Es geht nicht um Perfektion beim ersten Versuch. Es geht darum, etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen, das zu deinem Charakter und deiner Geschichte passt.
Und dann mit dieser Waffe auf einem Con zu stehen und zu wissen, das habe ich selbst gebaut.
Ein gutes Gefühl. Wenn ihr noch mehr Inspiration sucht, auf battlemerchant.com gibt's nicht nur Materialien, sondern auch im Blog viele weitere spannende Themen rund um Geschichte, LARP und Reenactment.
Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt ran an die Werkbank.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.